Tut mir leid. Bist du sicher, dass du das so richtig verstanden hast mit dem schick machen? Mein lieber Sohn, ich glaube, wir brauchen einen Fachmann, der uns mal erklärt, ob man das so in der Art und Weise macht an einem Sonntagmorgen. Und du nimmst jetzt mal dieses Drecksding und verschwindest ganz schnell unter die Dusche. Und Rolf, erklär uns das mal.
Ja, also Garderobenwechsel so auf die Art ist auch nicht ganz überzeugend. Da ist die neue Wäsche dann auch nicht lange zu gebrauchen. Wir werden gleich sehen. Ihr seht, ich habe da schon eine Garderobe. Wir werden auch Garderobenwechsel ganz praktisch machen und wie das dann besser funktioniert. Ich komme noch mal ganz kurz vorher auf dieses Thema, was hält uns zusammen? Und ich könnte ja auch fragen, was bringt uns auseinander? Was hält uns zusammen? Als Gemeinde, auch als Gruppen in der Gemeinde, als Hauskreis zum Beispiel oder als Crossover oder als Dienstgruppe, Veranstaltungstechnik, wie auch immer. Was hält uns zusammen aber auch über Gemeinde hinaus, als Paare, als Familien, als Geschwister, als Verein, als Team? Und wenn ich frage, was hält uns zusammen, damit meine ich, was sorgt dafür, dass wir zusammenbleiben? Was hilft uns dabei, dass wir nicht nur irgendwie zusammen sind, sondern dass wir uns wohlfühlen miteinander? Dass du sagst, jo, in die freie evangelische Gemeinde komme ich gerne. Wenn ich sonntags im Gottesdienst bin, die Menschen inspirieren mich, sie tun mir gut. Ich verbringe gerne mit den Menschen Zeit, das baut mich auf. Das gibt mir Kraft. Und für Gottesdienst kannst du auch irgendeine der anderen Gruppen, die Marinka in der Anmoderation erwähnt hat, einsetzen. Diese Frage ist wichtig, weil wir leider zu oft erleben, wie Gemeinschaft auseinandergeht, zerbricht. In unserer Gemeindegeschichte war das 1988, glaube ich, so, dass sich die ganze Gemeinde aufgesplittet hat. Auf einmal ging die Hälfte der Gemeinde raus, trat aus. Manchmal ist es so, dass einzelne Christen enttäuscht eine Gemeinde, den Hauskreis, das Mitarbeiterteam verlassen. Sie sagen, das habe ich mir anders vorgestellt. Das tue ich mir nicht länger an. Und oft ist es so, dass Partnerschaften, dass Ehen zerbrechen oder dass Geschwister in einer Familie nicht mehr miteinander reden oder dass Menschen von ihrem Verein tief enttäuscht sind und sagen, ich trete aus. Die Frage ist also, was hält uns zusammen? Oder negativ, was bringt uns auseinander? Und das ist ja vielleicht auch hilfreich, das zu verstehen, weil dann können wir ja vorbeugen. Was sagt uns Gott zu dieser Frage, zu diesen Fragen? Und wir hören jetzt auf den Predigttext aus dem Brief an die Kolosser, Kapitel 3, Vers 8 bis 14 in der Übersetzung Gute Nachricht. Aber jetzt müsst ihr das alles ablegen. Auch Zorn, Aufbrausen, Boshaftigkeit, Beleidigung und Verleumdung. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen und habt den neuen Menschen angezogen. Den Menschen, der in der Weise erneuert ist, dass er nun Gott erkennt und weiß, was Gott will. Der erneuert ist nach dem Bild dessen, der ihn am Anfang nach seinem Bild geschaffen hat. Wo diese Erneuerung geschehen ist, da zählt es nicht mehr, ob jemand zu den Griechen gehört oder zu den Juden, ob jemand beschnitten ist oder unbeschnitten, Ob jemand zu einem unzivilisierten Volk gehört oder gar zu einem Stamm von Wilden, ob jemand im Sklavenstand ist oder frei. Was einzig noch zählt, ist Christus, der in allen lebt und der alles wirkt. Ihr seid von Gott erwählt, der euch liebt und euch zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Darum zieht nun wie eine neue Bekleidung alles an, was den neuen Menschen ausmacht. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Milde, Geduld. Ertragt einander, seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Und über das alles zieht die Liebe an, die alles andere in sich umfasst. Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt. Lasst uns das mal genauer anschauen, was in diesem Text steht. Zunächst einmal finden wir eine ganze Reihe von Verhaltensweisen, 5 Stück genau, die dazu führen, dass Gemeinschaft nicht zusammenhält, sondern auseinandergeht. Diese 5 Eigenschaften findet ihr in Vers 8. Zuerst ist die Rede von Zorn. Zorn, das meint vom griechischen Wort her ein klein wenig etwas anderes als das, was wir damit verbinden. Es ist ein grundsätzlich negatives Empfinden, was andauert. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich kriege so einen Hals, wenn ich den oder die sehe. Ja, das bringt das so ein bisschen zum Ausdruck. So wie so ein Schwelbrand, der im Gange ist. Manchmal gibt es das auch in Familien. Zum Beispiel, wenn es Streit ums Erbe gegeben hat. Manchmal kann sich dieser Zorn auch auf bestimmte Situationen beziehen. Ja, in der Gemeinde zum Beispiel, so die Situation Gemeindeversammlung, sagt jemand, Mensch, ich kriege so einen Hals, also wenn ich Gemeindeversammlung, gehe ich erst gar nicht hin. Das ist fürchterlich. Das ist wie so eine Endlosschleife im Kopf von negativen Gedanken und das löst Ärger, Aggression, Aversion, Ablehnung in mir aus. Aber das ist im Hintergrund. Und das Zweite, was erwähnt wird als Verhaltensweise, ist Aufbrausen. Das griechische Wort kann hier auch mit Wut übersetzt werden. Also gemeint ist Zorn, den wir uns eben angeschaut haben, dieser Schwelbrand, und jetzt bricht er aus. Jetzt knallt's. Jetzt ist Schluss mit der Selbstkontrolle. Jetzt wird ohne Hemmungen das ausgesprochen und dem anderen an den Kopf geworfen, was die ganze Zeit so gegärt hat. Ja, du denkst, nee, das lasse ich mir jetzt nicht länger bieten. Jetzt kommt es raus. Und jetzt werden Worte ausgesprochen, die du nicht mehr zurücknehmen kannst. Aufbrausender Zorn hat schon viel zerstört in Gemeinschaft. Die dritte Verhaltensweise, Boshaftigkeit. Gemeint ist eine Haltung, in der man dem anderen bewusst schaden will und das auch tut. Also wenn ich zum Beispiel unseren Hund, sein Häufchen im Vorgarten des Nachbarn setzen lasse. Ich denke, boah, das ist so eine fiese Nuss. Ja. Oder die Situation, dass man sich am Arbeitsplatz schneidet, Informationen nicht weitergibt, schlecht übereinander redet, Mobbing. Boshaftigkeit kann aber auch ganz subtil sein. Nee, ihm helfe ich nicht. Kann er doch selbst sehen, wie er zurechtkommt. Ist er doch selbst schuld. Boshaftigkeit kann auch mit Hinterhältigkeit übersetzt werden. So zum Beispiel, wenn du jemand ins offene Messer laufen lässt. Du siehst, was kommt, aber du sagst, nee, soll er doch mal sehen, wie er da zurechtkommt. Vierte problematische Eigenschaft, die Beziehung, das Zusammenhalten stört, Beleidigung. Das meint, ich rede direkt mit einem anderen und in dieser direkten Konfrontation unterstelle ich dem anderen Schlechtes. Ich werte ihn oder sie ab. Ich mache grundsätzliche Vorwürfe und der andere kann sich nicht wirklich dagegen wehren. Beleidigung. Ja? Jetzt hast du endlich das gekriegt, was du willst. Ne? Du willst doch ohnehin immer nur, dass mir schlecht geht. Ja? Du willst doch immer nur dein eigenes Ding machen. Und du hörst dir das an und sagst, jo, danke schön. Was willst du dazu sagen? Und das fünfte ist Verleumdung. Verleumdung ist Beleidigung hintenrum. Also zwei Leute reden miteinander über eine nicht anwesende Person und ziehen über sie her, sagen negative Dinge. Und das Perfide ist, der Betroffene kann sich nicht wehren, der weiß noch nicht einmal davon. Diese fünf Verhaltensweisen, also Zorn, Aufbrausen, Boshaftigkeit, Beleidigung und Verleumdung, die besonders auch, und diese Verhaltensweisen zeigen sich besonders in Worten, die werden hier zusammengefasst jetzt im Text, im Bibeltext als Lügen. Ist also ein etwas anderer Gebrauch des Wortes Lügen, als wir das kennen. Und diese fünf Verhaltensweisen bringen es auch mit sich, das lesen wir in Vers 13, dass wir nachtragend sind. Ja, mir ist Unrecht geschehen, es gibt mir keine Ruhe, ich trage es dem anderen nach. Und da ist dann eben dieses nagende, unterschwellige Gefühl von Ablehnung, von Ärger. Manchmal knallt es, manchmal werde ich fies dem anderen gegenüber und ich rede schlecht. Ich kann ihm oder ihr nicht mehr in die Augen schauen, ich kann nicht vergeben. Und oft sind ja Kleinigkeiten Auslöser. Vielleicht empfindest du, jemand hat mich nicht wahrgenommen, nicht gegrüßt. Vielleicht hat jemand zu spät reagiert auf eine Anfrage von dir. Und das ist dann wie Gift, schleichendes Gift. Also diese fünf Verhaltensweisen, Haltungen belasten uns in der Gemeinschaft miteinander, bringen uns auseinander, zerstören unser Miteinander. Die Liste kann natürlich ergänzt werden, aber das Prinzip ist klar. Ja, und dann finden wir in diesem Bibeltext auch fünf Verhaltensweisen, Haltungen, die dazu führen, dass eine Gemeinde, dass ein Hauskreis, dass eine Familie, dass eine Partnerschaft zusammenhält. Zunächst mal ist die Rede von herzlichem Erbarmen. Statt Herz, das ist ganz interessant, wenn man Griechisch kann, statt Herz steht da Eingeweide. Also kann man jetzt auf Deutsch schlecht übersetzen, Erbarmen, das vom Eingeweide kommt. Das ist also für die Menschen der Antike, sind die Eingeweide der Sitz für die Gefühle gewesen, das Innerste. Also es geht um ein aus dem tiefsten Innern kommenden Erbarmen. Ihr kennt vielleicht die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ein Mann geht den Weg lang, er geht vorbei an jemand, der liegt verletzt am Boden, überfallen, zusammengeschlagen. Und anders als eine Reihe Leute vorher hält er an, kümmert sich um den Menschen und versorgt ihn. Obwohl, und das ist der springende Punkt, eigentlich dieser Mensch ihn gar nicht so viel angeht. Der ist nämlich aus einem anderen Volk, aus einer anderen Gruppe und die beiden Gruppen sind miteinander verfeindet und so. Ja? Also Barmherzigkeit meint, ich empfinde mit. Ich fühle mit, ich habe eine Empathie mit dem anderen, die dazu führt, dass ich mich diesem anderen Menschen zuwende, dass ich mir Zeit nehme, dass ich mit ihm rede, dass ich helfe. Der Gegensatz zu herzlichem Erbarmen ist Gleichgültigkeit. Habe ich keine Zeit, wird mir alles zu viel. So, als nächstes steht da Freundlichkeit. Das ist ja auch eine super Eigenschaft, die zusammenhält. Ja? Und es geht darum, da, wo du auch gereizt, aggressiv reagieren könntest, da bleibst du freundlich. Das Wort meint, kann übersetzt werden auch mit Milde, im Gegensatz also zur Schärfe. Also wenn zum Beispiel eins unserer Kinder wieder mal bei einem Thema diskutieren will und ich habe echt den Brei auf, dann sage ich, halt die Klappe, jetzt wird nicht diskutiert, sondern sage ich, nein, wir werden jetzt nicht diskutieren, aber ich bleib freundlich. Ja. Also Freundlichkeit heißt nicht alles mit sich machen lassen, so der Depp, den du abwatschen kannst, der bleibt immer freundlich, sondern Freundlichkeit heißt klar bleiben, aber ohne, dass man scharf wird. Das dritte, Bescheidenheit. Stolz ist das Gegenteil. Wer stolz ist, sieht zuerst sich selbst und oft nur sich. Und wer stolz ist, will die Anerkennung für sich. Bescheidenheit lässt Raum für den anderen. Mit Bescheidenheit kannst du den anderen fördern und hast keine Angst vor Wettbewerb, dass der andere dich aussticht. Bescheidenheit ist eine super Tugend in einem Team. Wenn du bescheidene Leute im Team hast, das heißt nicht, dass die immer schüchtern sind und sich nicht trauen, sondern das heißt, dass die sich dich in den Mittelpunkt stellen müssen, obwohl sie super Kompetenzen haben. Und noch etwas, Stolz ist schnell verletzt. Wenn du stolz bist, dann sagt einer was Kritisches und sofort fühlst du dich im tiefsten Inneren getroffen. Ja? Und das bohrt und nagt, wochenlang, jahrelang vielleicht. Bescheidenheit ist im Vergleich dazu geradezu unverwüstlich. Ja? Du sagst, ja, ist auch nicht so wichtig, was ich mache. Klar, ich mache meinen Teil, aber die anderen tun ihren Teil und das ist auch sehr wichtig. Ja, und dann ist die Rede von Milde, alles in Vers 12 steht das übrigens, da, wenn ihr nachschauen wollt, wir sind in Vers 12 des Bibeltextes. Die Milde kann auch mit Sanftmut übersetzt werden. Und Sanftmut ist ja das Gegenteil von dem Zorn und den Wutausbrüchen. Ja. Aber, das ist hier auch nochmal wichtig zu sagen, Milde meint nicht, dass du ein zahnloser Tiger bist. Auch mit Sanftmut können wir klar Stellung beziehen. Aber eben ohne diesen Mangel an Impulskontrolle, wo du so richtig raushaust, die Sau rauslässt, das rauslässt, was dich schon lange nervt. Milde, Sanftmut. Und das Letzte ist Geduld. Und das ist natürlich wirklich auch ein ganz, ganz wichtiger Kit, der uns zusammenhält. Geduld meint, du gibst dir selbst und anderen in der Gruppe, in der Familie, in der Gemeinde Zeit. Du hast eine Hoffnung für einen gemeinsamen Weg. Du sagst nicht, boah, die sind so doof, es hat keinen Sinn. Ich habe das jetzt schon so viele Jahre, tue ich mir das an, jetzt habe ich die Hoffnung verloren. Geduld ist ganz wichtig, ganz wichtiger Kit, der zusammenhält. Ja, und mit diesen 5 positiven Verhaltensweisen sind wir, so lesen wir das dann in Vers 13, in der Lage, einander zu ertragen. Also statt negativ übereinander und miteinander zu reden, halte ich den anderen mit seinen Ecken und Kanten aus. Und da ist auch etwas sehr wichtig, was wir in Vers 13 lesen, das geht nur, wenn wir einander vergeben. Wenn du bereit bist zu vergeben, wenn ich bereit bin zu vergeben. Und Vergebung heißt nicht, ein Auge zuzudrücken, zu sagen, sehen wir noch mal drüber hinweg oder 5 gerade sein zu lassen. Vergebung heißt auch nicht, Unrecht zu vergessen oder zu billigen oder dauerhaft hinzunehmen. Vergebung heißt, du triffst eine Entscheidung. Ich verzichte darauf, so lautet diese Entscheidung, ich verzichte darauf, mich an dem, der mir Unrecht getan hat, zu rächen. Ich entscheide mich, negative Gedanken, die ich dann dieser Person gegenüber habe, keinen Raum mehr in meinem Kopf zu geben. Das ist eine Entscheidung. Ich verzichte darauf, mich zu revanchieren. Ich verzichte auf eine Wiedergutmachung und bin bereit, den Schaden selbst zu tragen. Und liebe Gemeinde, deswegen funktioniert das auch überhaupt nicht, wenn wir sagen, wenn du sagst oder ich sage, ja, ich bin bereit zu vergeben, aber erstmal muss sich der andere entschuldigen. Das funktioniert nicht. Das ist überhaupt nicht das, was mit Vergebung gemeint ist. Im Gegenteil, Vergebung heißt, ich bin bereit, auf eine Wiedergutmachung zu verzichten, ich will den Schaden selbst tragen. Und dann ist das egal, ob der andere sagt, das finde ich jetzt gut, oder ich sehe ein, dass ich den Schaden verursacht habe. Und wenn wir vergeben können, dann haben wir eine super Grundlage für eine Klärung von Konflikten und nicht, dass wir Konflikte verdrängen. Auch das ist ja oft so eine Befürchtung, ne? Ich vergebe und dann ist der Konflikt aber unter den Teppich gekehrt. Nein. Aber wenn ich vergeben habe, wenn du vergeben hast, dann können wir die Dinge ohne Bitterkeit ansprechen. Können wir die Dinge in einer Klarheit ansprechen, die sonst nicht möglich ist, weil Ärger und Verletzung und Wut unseren Blick trüben. Und dann kommt, da haben wir hier sogar eine sechste, aber es ist eigentlich keine sechste Eigenschaft, die angezogen wird, Vers 14, über das alles, die Liebe, die alles andere in sich umfasst, sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt. Also Liebe fasst alle diese fünf bisher genannten Verhaltensweisen und die Vergebung zusammen. Und diese Liebe ist wie ein Band, das uns verbindet, zusammenschließt. Ich komme nicht darum rum, einfach ein paar Verse aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13, zu lesen, zu zitieren. Und dort finden wir wirklich in der Bibel eine wunderbare Beschreibung von dem Wesen dieser Liebe, die sich in diesen fünf Verhaltensweisen auch manifestiert. 1. Korinther 13, Vers 4 bis 7. Die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt nie jemand auf, in jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Soweit der erste Überblick, der erste Gedankenkreis, ja, was uns zusammenhält, was uns auseinanderbringt. Was war das denn aber jetzt? Waren das Ideale, denen wir hinterherjagen sollen? War das so eine fromme Märchenstunde, weil du weißt, das schaffe ich sowieso nicht und das schaffen wir sowieso nicht. Die Realität in meinem Leben, in deinem Leben, in unserem Leben ist völlig anders. Manchmal kommst du vielleicht an den Punkt, wo du geduldiger sein willst oder nicht so negativ und nachtragend oder freundlicher. Und vielleicht merkst du, wenn ich mich jetzt nicht ändere, dann geht meine Ehe den Bach runter oder meine Beziehung zu den Kindern. Und eins ist auch ganz sicher, wenn ich und du, wenn wir uns nicht verändern, dann wird auch unsere Gemeinde nicht zusammenhalten. Aber gute Vorsätze bringen hier wenig. Denn wir können nicht so einfach raus aus unserer Haut. Wir können nicht einfach so mal milde, geduldig, freundlich, bescheiden oder barmherzig sein. Wenn das so einfach wäre, dann wäre es um unsere Gemeinden, Familien, Beziehungen viel besser bestellt. Aber was dann? Gibt es eine Chance auf Veränderung? Und ich meine jetzt etwas, was wirklich funktioniert. Nicht nur irgendwie so eine fromme Forderung, die in der Bibel steht, wo du sagst, ja, so sollte es sein. Aber ich weiß, nach 20 Jahren Christsein, so ist es nicht. Und wahrscheinlich wird es die nächsten 20 Jahre auch so bleiben. Lass uns noch mal in den Bibeltext schauen. In Vers 8 heißt es, Zorn, Aufbrausen, Boshaftigkeit, Beleidigung und Verleumdung, diese ganzen destruktiven Verhaltensmuster sollen wir ablegen. Das ist ja noch nicht ganz eindeutig, aber in Vers 12 heißt es dann, wir sollen die neuen positiven Eigenschaften, Verhaltensweisen, also herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Milde und Geduld und das alles zusammengefasst in der Liebe, wir sollen das anziehen wie eine neue Bekleidung. Das, finde ich, ist ein Hammerbild, ein faszinierendes Bild. Und das möchte ich euch gerne demonstrieren. Und dazu habe ich hier eine Garderobe. So, dann wollen wir mal schauen. Also, ich lasse euch jetzt mal tiefer blicken. Ja, vielleicht entdecke ich, da ist Beleidigung. Ich habe jemanden beleidigt. Ich habe so eine Art an mir, die andere beleidigt. Jetzt ist die Aussage aus dem Bibeltext, aus Gottes Wort, leg das ab. Oh, was ist das denn hier? Aufbrausen, auch nicht gut. Soll ich auch ablegen? Wird natürlich jetzt so ein Stückchen schwieriger, aber wir schaffen das. Ach, also die Krawatte, die muss dann auch dran glauben, so nebenbei. Und auch das muss abgelegt werden. Ja. Ah, fühlt sich schon viel besser an. Ja, und jetzt will ich nicht so im T-Shirt stehen. Jetzt gucken wir mal, was ich da so habe. Ah, das sieht gut aus. Das ziehe ich jetzt mal an. Ah, Liebe. Ah. So. Ja. Sieht gut aus, ne? Und vielleicht, damit das jetzt so ein bisschen auch passt zum Anlass, ziehe ich hier Freundlichkeit an. Und das Headset ist dran geblieben. Das ist doch super. Ja, das ist doch cool, oder? Stellt euch mal bitte für einen Moment vor, du kannst eine solch destruktive Eigenschaft, die dir richtig Schwierigkeiten macht, die dich belastet, du kannst die ausziehen. Du bist auf einmal frei davon, von Zorn, Ärger, Unfreundlichkeit, Gereiztheit, was auch immer. Und stattdessen ziehst du Freundlichkeit, Bescheidenheit, Geduld und Liebe an. Liebe Gemeinde, keine Psychotherapie. Keine Verhaltenstherapie, kein monatelanges Training, sondern ein Anziehen. Aber wie soll das gehen? Lass uns einen Moment über das Bild von der Garderobe nachdenken. Dieses Bild macht drei Dinge deutlich. Erstens, es geht nicht um unsere Anstrengung. Kleidungswechsel ist keine Kraftanstrengung, oder? Also kommt vielleicht auch aufs Alter an. Aber so, ich sag mal so, für den normalen Menschen, der halbwegs gesund ist, und das ist in, die sind in dem Bild auch im Blick, ist der Kleidungswechsel, ja, ist etwas, was man halt macht. Ist eine Entscheidung, ist nicht so schwer, also Gewicht der Jacke, ne? Das heißt, die Veränderung unserer Verhaltensmuster, von denen Gottes Wort spricht, ist nicht das Resultat deiner Anstrengung, unserer Anstrengung. Das Zweite, was das Bild der Garderobe deutlich macht, es geht um deine Entscheidung. Du bist verantwortlich dafür, dass du die alten Kleider ausziehst und neu anziehst. Und das haben wir eben gesehen bei Theodor, also das ist auch wirklich sinnvoll. Das funktioniert nicht, wenn ich jetzt diese Sachen einfach über Aufbrausen und so weiter angezogen hätte. Also das sprengt das Bild. Dann habe ich schmutzige Klamotten unten drunter und da bin ich viel zu dick angezogen. Also es muss wirklich ein Wechsel stattfinden. Das heißt, die alten Sachen müssen weg und die neuen müssen angezogen werden. Und das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Das heißt, die Veränderung, dass du und ich Verhalten zeigen, was uns in der Familie, in der Gemeinde zusammenhält und zusammenbringt, das müssen wir wollen. Wir müssen verstehen, dass das notwendig ist, dass es nicht anders geht, dass sonst die Beziehungen leiden oder auch kaputt gehen. Nicht? Schaut euch nochmal den Anfang des Predigtextes an. Ihr müsst das alles ablegen. Das ist notwendig. Es geht nicht anders. Und dann triffst du diese Entscheidung und sagst, ich will das ablegen. Der dritte Punkt. Garderobenwechsel hat zur Voraussetzung, dass du eine Garderobe hast. Du brauchst Klamotten. Wenn du keine Klamotten hast, bleibst du in den stinkenden alten Klamotten. Keine neuen Klamotten. Nun ist es mit Kleidern, Kleidungsstücken so, wir können uns die kaufen. Aber Geduld, Freundlichkeit, dass die in unserem, bildlich gesprochen, geistlichen Kleiderschrank hängen, das kriegen wir nicht hin. Da muss Gott uns mit versorgen. Und dieser letzte Punkt macht deutlich, worum es wirklich geht bei dem Garderobenwechsel. Ich lese uns mal Vers 9, so die zweite Hälfte, und Vers 10 vor. Ihr habt doch, so heißt es dort, den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen und habt den neuen Menschen angezogen. Den Menschen, der in der Weise erneuert ist, dass er nun Gott erkennt und weiß, was Gott will. Der erneuert ist nach dem Bild dessen, der ihn am Anfang nach seinem Bild geschaffen hat. Liebe Gemeinde, der alte Mensch, das ist, wie wir denken und fühlen und handeln, bevor Jesus in unser Leben kommt. Und zu unserem alten Menschen gehören diese ganzen destruktiven Verhaltenseigenschaften und auch, was wir in Vers 5 lesen, Unzucht, Ausschweifung, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht. Der neue Mensch, das ist unser Leben, wenn wir Jesus annehmen. Wenn du Jesus aufnimmst, wenn du in dieser neuen Wirklichkeit lebst, die Jesus dir bringt, weil Jesus uns vergibt, was wir von unserem alten Menschen her getan haben. Und die größte Veränderung, die dieser neue Mensch mit sich bringt, ist, jetzt kennen wir Gott. Jetzt wissen wir, was er will, was ihm entspricht und wollen das auch tun. Wir haben Frieden mit Gott. Du hast Frieden mit Gott und mit dir selbst. Neuer Mensch, das heißt, wir sind erneuert nach dem Bild von Jesus. Wir sind Jesus ähnlich. Und nach seinem Bild wurden wir auch ursprünglich einmal geschaffen. Die 5 positiven Eigenschaften, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Geduld, Milde und Bescheidenheit, das sind die entscheidenden Eigenschaften von Jesus, die Paulus immer wieder dem Jesus zuspricht. Und diesen neuen Menschen, so lesen wir hier, haben wir, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, wenn wir ihn anziehen. Es geht also nicht um eine bessere Ethik, um bessere Ideale, die du dann hoffentlich auch im Alltag umsetzt. Ja? Also dass du sagst, ich muss liebevoller sein, ich muss barmherziger sein, Eisen aufgibst, sagst, ich werde nicht mehr so schnell mich ärgern. Nein, es geht um eine neue Welt, die neue Welt und das neue Leben, was Jesus bringt, was Jesus dir schenkt. Und zwar dieser Jesus, und das haben wir am Anfang des Monats Mai im Gottesdienst gehört, etwas weiter vorne im Kolosserbrief, dieser Jesus schenkt dieses neue Leben, der das Geheimnis Gottes ist, der das Ebenbild Gottes ist, in dem die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird und durch den das ganze Universum geschaffen wurde und erhalten wird. Und es geht darum, dass du diesen Jesus anziehst wie ein Kleidungsstück, so wird es in Galater 3, Vers 27 gesagt, dass du diesen Jesus in dein Leben aufnimmst, dass er dein Herr wird und dass du damit den neuen Menschen anziehst. Und das, kleine Randbemerkung, genau das erleben wir in der Taufe. Und dadurch bist du erneuert, bist ein neuer Mensch und zu deinem Wesen gehört jetzt Liebe, Gottes Liebe, die sich zum Beispiel daran zeigt, dass du Interesse an Menschen hast, freundlich bist und geduldig bist. Ich komme zu meinem recht kurz gehaltenen, jetzt letzten Gedankenkreis. Gute Gemeinschaft fängt bei mir an. Die Frage war ja, was hält zusammen? Hier ist wichtig, zunächst einmal zu verstehen, durch den neuen Menschen gibt es auch eine neue Welt. Die Welt, in der wir leben, die ist in vieler Hinsicht gebrochen und entstellt, anders als wir sie gerne hätten. Da gibt's Misstrauen, Habgier, Gewalt und Machtmissbrauch. Und das erzählt uns die Bibel in der Geschichte von Adam und Eva. Und das sehen wir, wenn wir Zeitung lesen, Fernsehen schauen oder ins Internet gucken. Durch den neuen Menschen wird unsere Welt wieder ein Stück so, wie sie sich Gott ursprünglich gedacht hat. Das lesen wir in Vers 11. Wo diese Erneuerung geschehen ist, da zählt es nicht mehr, ob jemand zu den Griechen gehört oder zu den Juden. Ob jemand beschnitten ist oder unbeschnitten. Ob jemand zu einem unzivilisierten Volk gehört oder gar zu einem Stamm vom Wilden. Ob jemand im Sklavenstand oder frei. So viele Unterschiede gibt es zwischen uns, die uns trennen können. Aber es trennt uns nicht mehr. Wir sind eins, denn was zählt, ist Christus, der in allen lebt und der alles wirkt. Wenn unsere Gemeinde so ist, alle gehören dazu, sind willkommen, geliebt, anerkannt, respektiert, egal welche menschlichen Unterschiede wir auch haben und mitbringen, wenn wir durch Christus diese Einheit miteinander erfahren, dann ist das ein Stück Himmel auf Erden. So halten wir zusammen. Was ist Gottes Verantwortung? Was ist deine und meine Verantwortung? Ich habe das gesagt. Es geht um einen Garderobenwechsel. Durch Jesus schenkt Gott uns eine neue Kleiderkollektion. Deine Verantwortung ist es, sie anzuziehen, indem du Jesus aufnimmst in dein Leben, ihm Raum gibst, indem du Jesus akzeptierst als deinen Herrn, indem du dir von ihm sagen und zeigen lässt, was richtig und wichtig ist. Und dass du davor die alte Kleiderkollektion ablegst, Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Beleidigung und Verleumdung, indem du darauf vertraust, dass dein alter Mensch mit Jesus am Kreuz gestorben bist, indem du ganz bewusst, das ist eine Entscheidung im Kopf, sagst, so ist es. Ich vertraue darauf, dass es so ist, weil es so in Gottes Wort auch steht. Und das alles, und das ist der allerletzte Gedanke, ist nicht eine einmalige Veränderung in unserem Leben. Dieser Garderobenwechsel ist eine tägliche Aufgabe. Deswegen ist es, habe ich in dem Predigtzettel, im Gottesdienstzettel, den Vers 10 in zwei Übersetzungen abdrucken lassen. Da steht ja einmal, dass der Mensch erneuert ist, und in anderen Übersetzungen heißt es, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn zu erkennen. Und vom griechischen Text kann man das auch übersetzen, der ständig und ausdauernd erneuert wird. Und zwar, der erneuert wird dadurch, dass wir Jesus anziehen, dass wir diese neuen Eigenschaften anziehen. Also, es ist so, in der Art, wie wir einander begegnen, wie wir übereinander denken, wie wir miteinander und übereinander reden, da kommt der alte Mensch immer wieder zum Vorschein. Der ist nicht erledigt. Jeder von uns hat damit zu tun. Mit diesen Dingen wie Boshaftigkeit, mit Aufbrausen, mit Zorn und. Das ist und bleibt ein Thema. Und wir brauchen täglich die Entscheidung, auf Jesus zu schauen und zu sagen, ich lege das ab und ziehe den neuen Menschen an. Willst du das tun? Ich möchte mit uns beten. Und wenn du diese Entscheidung für dich triffst, oder du hast die Möglichkeit, jetzt diese Entscheidung für dich zu treffen, wenn du das Gebet dir zu eigen machst, was ich bete jetzt. Herr Jesus, wir haben immer wieder zu tun mit unserem alten Menschen und mit den Eigenschaften, die daherkommen. Und das belastet unser Miteinander und zerstört es auf Dauer. Und Jesus, danke, dass du uns heute durch dein Wort einlädst, den alten Menschen auszuziehen, abzulegen, die Eigenschaften abzulegen. Zorn, Aufbrausen, Boshaftigkeit, Verleumdung, Beleidigung und was da sonst noch alles ist. Nachtragend sein. Und Jesus, danke, dass du uns einlädst, den neuen Menschen anzuziehen, dich anzuziehen und diese Eigenschaften auch, Liebe, Geduld, Freundlichkeit, Milde, Sanftmut, diese Eigenschaften anzuziehen und barmherzig miteinander zu sein. Und Jesus, so entscheide ich mich heute Morgen neu und sage: Jesus, ich möchte den alten Menschen ausziehen und den neuen Menschen anziehen. Und Jesus, auch wenn ich das schon oft getan habe, verstehe ich doch, dass das auch immer wieder notwendig ist. Und danke, dass du mir eine himmlische Kleiderkollektion zur Verfügung stellst und dass meine Veränderung nicht zustande kommt, dadurch, dass ich mich anstrenge, sondern dass du mir diese Eigenschaften und Verhaltensweisen zur Bekleidung zur Verfügung stellst. Amen.